Beginnen möchte ich mit einer Definition der Begrifflichkeit der Sturz. Es haben sich mehrere Gesellschaften darauf geeinigt, den Sturz zu definieren als ein Ereignis, bei dem eine Person unbeabsichtigt auf dem Boden oder auf einer anderen tieferen Ebene aufkommt. Das klingt jetzt sehr theoretisch und sehr trocken, wenn man sich aber vergegenwärtigt, wie dramatisch die Folgen sind, sieht das gleich anders aus. Es sterben nämlich jedes Jahr immerhin bis zu 646.000 Menschen weltweit an Stürzen, und Stürze sind laut WHO damit die zweithäufigste Ursache für unbeabsichtigte Todesfälle durch Verletzungen. In dieser Folie sehen Sie jetzt sozusagen die Top 10 der Todesursachen durch Verletzungen aufgelistet nach Altersgruppen. Und wenn man sich jetzt hier die Gruppe der über 65-Jährigen ansieht, so sind Stürze überhaupt die Todesursache Nummer 1. Das bedeutet, dass mehr Personen an Stürzen sterben in dieser Altersgruppe als, wie man hier sieht, an Verkehrsunfällen. Das sind doch recht beeindruckende Zahlen, und das Thema ist offenbar sehr wichtig. Die Frage ist, warum stürzen Personen überhaupt und was sind Risikofaktoren für Stürze? Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Schwindel angelangt. Schwindel ist einer der Hauptrisikofaktoren für Stürze. Schwindel ist neben dem Kopfschmerz einer der häufigsten Ursachen für den Arztbesuch überhaupt. Die Lebenszeitprävalenz, wie sehen wir, sehr hoch, und es ist ein Phänomen des Alters vor allem, denn 60% der Frauen und 50% der Männer über 70 sind vom Problem Schwindel betroffen. Um Ihnen jetzt die Häufigkeit von Schwindel vor Augen zu führen, möchte ich Ihnen zwei Studien vorstellen. In der ersten Studie hat man Patienten, ältere Patienten untersucht, die hingefallen waren, und ist also darauf gekommen, dass in dieser Gruppe immerhin 80% eine nicht diagnostizierte vestibuläre Störung hatten. Das ist also relativ viel im Vergleich zur Gruppe, die nicht gestürzt war. In der zweiten Gruppe konnte man zeigen, dass US-Amerikaner jenseits der 40, ein Drittel der US-Amerikaner über 40 eine nicht diagnostizierte Innenohr-Gleichgewichtsstörung haben. Sie werden sich jetzt fragen, was hat das mit Sturz zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun, denn Patienten mit Zeichen einer vestibulären Dysfunktion haben ein achtfach erhöhtes Sturzrisiko. Die Frage ist jetzt, wie erkennen Sie einen Patienten, der unter einem Sturzrisiko leidet? Nur ein Beispiel, in diesem Fall ist es relativ leicht. Ein Patient, der mit einem Rollator in die Ambulanz kommt, das ist nicht schwer zu erraten für Sie und mich, dass dieser Patient sturzgefährdet sein wird. Leider Gottes ist es nicht immer so leicht. Denn hinter dem Schwindel können verschiedenste Ursachen stecken. Wir haben die nicht-vestibulären Ursachen für Schwindel. Wir haben den zentral-vestibulären Schwindel. Wir haben bei nicht-vestibulären Schwindel zum Beispiel der phobische Schwindel oder auch Medikamentennebenwirkungen. Das geht hinein bis in die Kardiologie, auch Herzrhythmusstörungen, wie beispielsweise Vorhofflimmern, machen Schwindel. Das heißt, hier muss man differenzieren, was die Ursachen betrifft, und natürlich eine große Gruppe der neurologischen Erkrankungen, auf die der Professor Wiest dann eingehen wird. Meine Gruppe, mit der ich mich heute beschäftigen werde im Detail, sind die peripher-vestibulären Störungen. Sie sehen hier eine Auflistung der häufigsten Schwindelursachen, und Schwindel ist ja multifaktoriell bedingt, aber es gibt auch isolierte Ursachen, die im HNO-Bereich zu finden sind, und auf die möchte ich jetzt ein wenig genauer eingehen. Wir haben hier den benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel, den Morbus Menière, wir haben die Neuritis vestibularis, die bilaterale Vestibulopathie, und das sind eigentlich die Krankheitsbilder, die in der HNO am wichtigsten sind, was Schwindel und Sturzrisiko betrifft. Zuallererst zum Lagerungsschwindel. Der Lagerungsschwindel ist die absolute Nummer 1 unter den Schwindelursachen. Das Problem beim Lagerungsschwindel ist, dass er oft nicht erkannt wird und auch oft nicht sofort richtig therapiert wird. Das heißt, wir sehen immer wieder Patienten, die relativ lang mit diesen Beschwerden zu tun haben, bis sie dann auf jemanden treffen, der sie lagert. Also ein Appell, jeder Patient, der Schwindelbeschwerden hat, sollte definitiv gelagert werden, auch weil die Anamnese nicht oft ganz so typisch ist, wie es immer scheint. Zur Häufigkeit, 2 bis 3 Menschen von 100 haben in ihrem Leben einmal einen Lagerungsschwindel. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, und bis zum 70. Lebensjahr ist also jeder Dritte vom Lagerungsschwindel betroffen. Die Frage ist, wo liegt jetzt die Ursache des Lagerungsschwindels? Sie sehen hier schematisch aufgezeichnet das Innenohr. Im Innenohr finden wir die Cochlea. Wir haben hier die drei Bogengänge, hier noch einmal herausgezoomt, den vorderen, den hinteren Bogengang, den lateralen Bogengang. Und dann haben wir hier die Otolithenorgane und die spielen eine zentrale Rolle, denn die haben die sogenannten Otolithenkristalle hier auf einer galertartigen Masse sitzen und die können sich lösen, entweder spontan oder beispielsweise im Rahmen eines Traumas und gelangen dann aus anatomischen Gründen meist hier in den hinteren Bogengang und machen dort massive Probleme. Wie sehen diese Probleme aus? Wir stellen uns vor, wir haben einen Patienten, der nichts von seinem Lagerungsschwindel weiß, der steht auf einer Leiter und möchte seine Arbeit verrichten. Solange er da ruhig steht, passiert gar nichts, es geht ihm sehr gut. Warum? Hier sehen Sie, die Otolithen sind zum tiefsten Punkt des Bogengangs abgesunken, es bestehen keine Probleme. Und dann passiert Folgendes, der Patient sieht unter Umständen dann nach oben, rekliniert den Kopf, was passiert? Auch der Bogengang wird gekippt und damit hatten wir den adäquaten Reiz für die Bewegung dieser Otolithen, die dann den Bogengang in Bewegung setzen und hier die Ampulle auslenken. Das bedeutet, dass der Bogengang dann über den vestibulo-okulären Reflex aktiviert wird und das macht diese Schwindelbeschwerden. Und diese Patienten sind natürlich hochgradig sturzgefährdet. Das dauert dann so um 30, 40 Sekunden und dann ist das Problem meistens wieder vorbei. Die Otolithen sinken dann wieder zum tiefsten Punkt hier und der Patient ist dann wieder kurz beschwerdefrei, bis er sich dann am Abend zum Beispiel wieder ins Bett legt und das geht wieder von vorne los. Das heißt, wir haben einen plötzlichen Drehschwindel, der dauert bis zu einer Minute, er ist exklusiv ausgelöst durch Lagerung, Positionswechsel des Kopfes und ist oft begleitet von massiver vegetativer Symptomatik, nämlich Übelkeit und Erbrechen. Ich habe Ihnen ein Beispiel jetzt mitgebracht, einer Patientin, die ich gelagert habe mit dem diagnostischen Manöver. Wenn Sie jetzt hier genau schauen, sehen Sie einen gemischt rotatorischen Nystagmus und die Patientin hat massiven Schwindel. Der Ton fehlt jetzt leider, aber die Patientin atmet schwer und das soll Ihnen nur vergegenwärtigen, wie dramatisch dieses Ereignis wahrgenommen wird von den Patienten und dass hier die Sturzgefahr massiv erhöht, das ist vollkommen klar. Man sieht das mit dem Nystagmus hier wesentlich besser. So sieht das dann im Rahmen der diagnostischen Lagerung aus. Ein gemischt rotatorischer Nystagmus zum entsprechenden Ohr. Mal warten, bis das Video vorbei ist. Wie therapieren wir den Lagerungsschwindel? Es gibt verschiedene Lagerungsmanöver entsprechend des betroffenen Bogenganges. Das bekannteste Manöver ist das Epley-Manöver. John Epley, ein HNO-Arzt in Oregon, hat sich 1992 die Frage gestellt, wie bekommen wir die Otolithen aus dem Bogengang wieder zurück zu den Otolithen-Organen und hat dann das Epley-Manöver erfunden. Was ist das Schöne an dem Epley-Manöver? Es ist ein Bedside-Test. Das geht also sehr schnell, innerhalb von ein paar Minuten ist der Patient eigentlich geheilt, vorausgesetzt, wir wenden das richtige Lagerungsmanöver an. Die nächste Innenohrerkrankung, die zu Schwindel führen kann, die ich Ihnen nahelegen möchte, das ist der sogenannte Morbus Meniere. Prosper Meniere hat ihn 1861 erstmals beschrieben. Was hier passiert, ist ein sogenannter Endolymphendrops. Sie sehen hier einen Querschnitt durch die Cochlea. Wir haben hier das Corti-Organ mit den Haarzellen, mit denen wir auch dann hören. Und hier ist die Endolymphe. Das heißt, dieses Organ ist eingebettet in Endolymphe und hier ist Perilymphe. Und im Rahmen dieser Erkrankung wird zu viel Endolymphe produziert. Die Ursachen sind bis heute nicht ganz geklärt. Eventuell spielen autoimmunologische Prozesse eine Ursache. Die Konsequenz ist, dass hier die Membran reißt und sich die Perilymphe mit der Endolymphe vermischt. Und dann kommt es zu den ganz typischen Symptomen. Wie schauen diese aus? Wir haben es hier zu tun mit einer typischen Symptom-Trias, nämlich einem Drehschwindel, der bis zu mehrere Stunden dauern kann, einen Tinnitus am betroffenen Ohr und eine Hörstörung. Und diese Hörstörung wird dann beschrieben von den Patienten, die dann sagen, ich habe so Watte im Ohr, also ein Taubheitsgefühl im entsprechenden Ohr. Und diese Attacken kommen also immer wieder. Die nächste Erkrankung ist eine Sonderform der Tumorkindkrebs, also eine Sonderform des Meniers, also eine sehr interessante Ausformung. Die Tumorkindkrise wurde erstmals von Tumorkin 1936 beschrieben. Tumorkindkrise bedeutet im Gegensatz zum Menier, dass es zu keiner typischen Drehschwindelattacke kommt, sondern die Patienten fallen plötzlich und unvermittelt einfach auf den Boden, quasi aus heiterem Himmel. Das Problem ist, es handelt sich hier um einen schlagartigen Tonusverlust der Muskulatur. Das heißt, das geht irrsinnig schnell, die Patienten stürzen einfach hin. Es geht so schnell, dass nicht einmal die Stellreflexe, die Schutzreflexe aktiviert werden können. Das heißt, das ist mit einer durchaus veritablen Verletzungsgefahr verbunden. Zusätzlich kündigt sich das nicht an, es gibt keine Prodromie, auch keinen Bewusstseinsverlust. Es ist wichtig, diese Dinge abzugrenzen von zentralen Phänomenen, wie zum Beispiel einem epileptischen Anfall. Nun zum einseitigen Vestibularisausfall oder die einseitige Vestibulopathie. Hier kommt es wahrscheinlich, auch hier ist die Ursache nicht ganz geklärt, zu einer Infektion des Vestibularisnerven bzw. des Labyrinths. Sie müssen sich vorstellen, Sie sitzen jetzt hier und obwohl Sie sich nicht merken, feuert Ihr Gleichgewichtsorgan 1,6 Millionen Aktionspotenziale pro Sekunde über diesen Nerv an Ihr Gehirn. Und man kann sich vorstellen, wenn hier eine Seite ausfällt, dass es hier zu einer Imbalance kommt und natürlich zu Beschwerden. Wie sehen diese Beschwerden aus? Wir haben einen plötzlich eintretenden Drehschwindel, der dauert im Gegensatz zum Morbus Menier wesentlich länger. Der dauert Stunden, also der dauert eigentlich Tage. Wir haben zusätzlich einen Ausfallsnystagmus vom kranken Ohr weg und eine Fallneigung zum kranken Ohr. Auch hier wieder ein kurzes Beispiel. Es kann sein, dass das Video durchaus funktioniert. Wir sehen hier also einen älteren Patienten, der hat einen Vestibularisausfall so am zweiten, dritten Tag auf der Station. Wir sehen einen Patienten mit einem sehr breitbasigen Gang. Er versucht sich automatisch überall festzuhalten, wo es geht. Das heißt, er ist sehr unsicher unterwegs. Und man kann sich vorstellen, dass ein Patient, der so geht, also massiv sturzgefährdet ist, zusätzlich kommt hier, wenn Sie genau schauen, und das ist auch immer wichtig, das nicht ganz optimale Schuhwerk dazu. Also hier wäre mal der erste Schritt, ordentliches Schuhwerk anzulegen, dann ist das mit der Gehsicherheit auch schon einmal ein wenig verbessert. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn nicht nur ein Gleichgewichtsorgan ausfällt, sondern zwei Gleichgewichtsorgane. Ein Gleichgewichtsorgan ist weniger ein Problem, weil die andere Seite die Funktion übernimmt, beziehungsweise das Gehirn das kompensieren kann. Im Rahmen der bilateralen Vestibulopathie ist es aber so, dass beide Seiten ausgefallen sind. Das heißt, hier kommt es zu einem kompletten Block der vestibulokulären und vestibulospinalen Reflexe von einer Seite. Und um dieses Krankheitsbild jetzt genau zu verstehen, habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Das soll uns vergegenwärtigen, wie sich das Gleichgewichtssystem eigentlich konstituiert. Wir haben drei Systeme, die uns das Gleichgewicht vermitteln. Auf einer Seite den Visus über die Augen, also das heißt visuellen Input. Wir haben das Vestibularorgan und die Propriozeption. In diesem Fall ist aber so, dass das Vestibularorgan komplett wegfällt. Das heißt, es bleiben zwei Dinge über, der visuelle Input und die Propriozeption. Jetzt stellen Sie sich vor, der Patient, dessen Gleichgewichtsorgane komplett ausgefallen ist, geht am Abend hinaus, macht einen Spaziergang, die Sonne geht unter, es wird finster. Das heißt, der visuelle Input lässt nach, es ist eigentlich dann vielleicht fast gar kein visueller Input mehr da. Und das bedeutet, dass dieser Patient natürlich massiv sturzgefährdet ist. Warum? Das Vestibularorgan ist weg, der Visus ist weg, der visuelle Input ist auf jeden Fall massiv reduziert und was bleibt, ist eigentlich nur mehr die Propriozeption. Und wenn man diese Patientengruppe jetzt genauer kennt, weiß man, dass diese Patienten oft auch eine Polyneuropathie haben. Das heißt, die Propriozeption ist eigentlich auch reduziert und dann bleibt vom Gleichgewichtssystem eigentlich wenig über und das ist genau das Problem dieser Patienten. Zu was führt das? Diese Patienten haben eine massiv erhöhte Fallwahrscheinlichkeit, nämlich eine 31-fache im Vergleich zur Kontrollgruppe. Wenn also ein Patient zu Ihnen kommt mit Gleichgewichtsbeschwerden, dann müssen Sie daran denken, dass dieser Patient sturzgefährdet ist und Sie müssen ihn aufklären darüber. Wie machen Sie das? Sie machen einmal eine Anamnese aus Effizienzgründen, ist zum Beispiel ein Fragebogen ein veritables Mittel, das zu tun. Als nächstes kommt dann die klinische und apparative Diagnostik. Apparative Diagnostik auf der HNO würde bedeuten, wir machen einen Hörtest, wir machen eine kalorische Überprüfung der Gleichgewichtsorgane und einen Videokopfimpulstest, wo wir uns alle drei Bogengänge getrennt voneinander anschauen können und die sogenannten VEMS, die vestibulär evozierten myogenen Potenziale, die uns Aufschluss geben über die Otolithenorgane. Dann sollte eine Therapie erfolgen. Die Therapie kann entweder medikamentös aussehen, ganz wichtig ist natürlich das vestibuläre Training und die Rehabilitation und das bedeutet dann insgesamt gleich eine Sturzprophylaxe. Kurz zur Sturzprophylaxe, ganz wichtig, alle Patienten, die eine peripher vestibuläre Störung haben, ein- oder beidseitig, sollen möglichst schnell einem vestibulären Training zugeführt werden. Warum? Das Gleichgewichtsorgan bleibt in 60% meistens ausgefallen. Was dann passiert, ist, dass die andere Seite das kompensiert und das Gehirn die Funktion auch übernimmt. Und es haben Studien ganz eindeutig gezeigt, dass wenn frühzeitig eine vestibuläre Rehabilitation stattfindet, ist das Gleichgewicht und damit das Sturzrisiko, ist das Gleichgewicht verbessert und damit das Sturzrisiko um 30-50% reduziert. Außerdem kommt es zu einer Reduktion der Sturzangst, also ganz wesentlich. Noch ganz kurz, jeder Patient, der Schwindel hat, ist natürlich sturzgefährdet. Das Interessante ist aber, dass auch Patienten, die nur eine Hörstörung haben, auch sturzgefährdet sind. Das klingt aufs erste Hinhören nicht ganz plausibel, aber es ist so, dass diese Schwerhörigen, die zum Beispiel einen Abfall von 25 Dezibel im Hörtest zeigen, einfach ein dreifach erhöhtes Risiko haben zu fallen, obwohl das Gleichgewichtsorgan eigentlich gut funktioniert. Was bedeutet das im Umkehrschluss für den HNO-Arzt? Der HNO-Arzt muss sich bewusst sein, dass eine adäquate Hörrehabilitation durch ein Hörgerät oder ein Implantat auch dazu führt, dass der Patient ein geringeres Sturzrisiko hat und damit eine Sturzprophylaxe hat. Und noch ganz kurz zum Abschluss das letzte Bild, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, das Vestibular Implant. Sie kennen bestimmt das Cochlea-Implantat, mit dem Patienten wieder hören können. Das Vestibular Implant ist etwas, das relativ neu ist. Hier wird ein Implantat gekoppelt an das Gleichgewichtsorgan und damit bekommt das Gehirn wieder Informationen über die Position des Kopfes und das wäre eine veritable Idee für die Zukunft, für die Rehabilitation beispielsweise von Patienten, die eine bilaterale Vestibulopathie haben. Und mit diesem Dia möchte ich schließen. Vielen Dank.